Dann wollen wir jetzt weitermachen. Der zweite Teil für heute, das ist eigentlich die Fortsetzung vom ersten Teil, obwohl das ein bisschen anders heißt, biblische Anatomie der Sünde. Jede Sünde hat ihre Vorgeschichte und ihren Entstehungsprozess. Also das, wenn wir sündigen, das ist niemals einfach plötzlich aus nichts plötzlich da entstanden. Alles hat seine Vorgeschichte. Und meistens diese Prozesse, die davor stattfinden, die sind im Herzen bei uns. Und dann irgendwann, dann wird ein Knopf gedrückt in unserem Herzen und die Sünde kommt raus. Wie wenn jemand geht auf einem Feld spazieren und auf eine Mine drauf tritt. Ist es, man kann sagen, nee, da war alles immer in Ordnung, plötzlich hat es explodiert? Ist es explodiert? Nein, irgendwann wurde die Mine da positioniert, eingestellt, abgestimmt, alles, und sie hat nur, wurde nur gewartet auf bestimmten Augenblick, wo der Knopf gedrückt wird. So ist es auch mit der Sünde. Jedes Mal, wenn wir sündigen, jede Sünde hat ihre Vorgeschichte, ihren Prozess. Die ist nicht einfach so über uns so hergefallen irgendwie und dann haben wir gesündigt, sondern da wurde geplant, wurde gearbeitet, Vorbereitungen getroffen und dann irgendwann wird der Knopf gedrückt. Und dieser Prozess wird am besten in Jakobus Kapitel 1, Vers 14 bis 15 beschrieben. Diesen Abschnitt wollen wir jetzt lesen. Dieser Abschnitt ist eigentlich so eine wichtige Ergänzung zum diesem Wie-Prozess, über den wir jetzt eben gesprochen haben. Und das ist eine weitere Ergänzung aus der Bibel. Bitte vorlesen Jakobus 1, 14 und 5, 13, nein, Entschuldigung, 14 und 15, so, 14 und 15.
Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod.
Ja. Hier wird uns die Anatomie der Sünde vorgestellt, erklärt. Und die Verse, die wir eben gelesen haben, die haben einen kleinen Kontext, also noch davor, was gesagt wurde. Vers 13 bitte jetzt vorlesen. Den Kontext von unserem Versabschnitt ist der Vers 13, bitte.
Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht, denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen. Er selbst aber versucht niemand.
Das ist der Kontext. Also Gott versucht niemand oder niemals zum Bösen, zur Sünde. Das tut Gott nicht. Wenn der Mensch sündigt, dann ist die Ursache irgendwo ganz anders. Wir lesen weiter.
Meinst du jetzt im Heftchen?
Punkt 1 und dann erste Unterpunkt da. Okay.
Jeder Mensch legt gerne die Schuld für seine Sünden auf andere, auf die Umstände, auf die Menschen, auf Gott. Dieses Übel verurteilt Jakobus aufs Schärfste. Niemand sage, wenn er versucht wird.
Das ist uns sehr gut bekannt, dass wir versuchen, eigentlich alle Menschen tun das und wir auch ich tue das. Wenn wir gesündigt haben, wir versuchen immer die andere, auch wenn nur ein bisschen, doch in die Verantwortung mitzuziehen, zu beschuldigen, manchmal sogar ganz stark. Wenn du mich nicht so angeschnauzt hättest, dann hätte ich auch nicht jetzt das und das gesagt. Kennen wir das? Also du bist schuld, dass ich gesündigt habe. Das ist ein verbreitetes Übel in der ganzen Weltgeschichte. Es hat angefangen schon im Garten Eden. Kennen wir das? Die Frau, die du mir gegeben hast, das ist unser Urvater Adam und wir sind noch bessere Meister als er in diesem. Wir haben noch mehr Erfahrung als er, weil eben viel Geschichte vergangen ist. Also die Frau, ich bin ja vielleicht schuld, aber die Frau, die hat mich und diese Frau hast du mir gegeben. Also ich habe die Frau beschuldigt und Gott beschuldigt. Super, wunderbar, ja. Genau so funktioniert das. Und hier sagt Jakobus, nein, nein, nein. Niemand sage, wenn er versucht wird, das ist falsch. Wenn du versuchst, die Ursache für deine Sünde außerhalb von dir zu suchen, bist du auf dem Holzweg. Immer, immer. Es gibt keine Ausnahmen. es ist immer falsch, die Ursache für seine eigene Sünde außerhalb von sich zu suchen. Es ist immer verkehrt. Punkt 2.
Der Prozess der Sünde laut Jakobus 1, Vers 14 bis 15. 5 Stufen. Erstens Ablenkung, zweitens Verführung, drittens Empfängnis, viertens Geburt, fünftens Tod.
Ja, also diese 5 Stufen des Prozesses der Sünde. Jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Wir gehen diese Stufen jetzt einzeln durch. Zuerst die erste Stufe, sie wird hier als Ablenkung bezeichnet oder genannt. Jeder Einzelne wird versucht. Er wird versucht, also und die Aufmerksamkeit von Wichtigem wird abgelenkt. Durch Versuchung, man lenkt ab von Wichtigem auf Unwichtiges. Das ist das allgemeine Prinzip von jeder Versuchung, von jeder Anfechtung, vom Wichtigen wegzubringen und auf etwas, was weniger wichtig ist, darauf sich zu konzentrieren. Also jeder Einzelne wird versucht. Hier geht es um die, hier findet die Ablenkung im Denken statt. Also das hat mit zu tun, also Ablenkung hat mit Denken zu tun. Unser Denken wird ganz unauffällig wird es abgelenkt. Punkt A lesen wir.
Zum Betrug der Sünde gehört zuerst der Versuch, das Denken von der Erfüllung seiner Pflichten abzulenken.
Also unser Denken, Gott hat uns die Fähigkeit gegeben zum Denken, natürlich für viele, viele Dinge, aber sehr wichtige Aufgaben sind da, dass wir richtig über uns selbst denken und natürlich richtig über Gott denken. Das ist sehr, sehr wichtig. Wenn wir über Gott falsch denken, dann werden wir auch falschen Weg gehen. Und wenn wir über uns auch selbst falsch denken, werden wir auch einen falschen Weg gehen. Also in Bezug auf sich selbst hat unser Denken so wie eine Pflicht zu erfüllen. Also gegenüber der Sünde, gegenüber der Unreinheit, gegenüber den Aufgaben, die man hat vor Gott, also dass man in diese Richtung denkt. Und in Bezug auf Gott, also muss man auch, das Denken sollte ausgerichtet sein, dass wir auf Gottes Gnade, auf seine Heiligkeit ausgerichtet sind, auf seinen Willen und so weiter. Und der Prozess der Sünde beginnt, wenn wir von diesen abgelenkt werden. Wir denken nicht mehr über Gott nach, wie er sein sollte, und wir denken auch nicht über uns selbst nach, wie es sein sollte. Es wird geschwächt, dieses Denken wird geschwächt, die Pflicht des Denkens wird immer schwächer. Wir beschäftigen uns mit Gott zu wenig und auch mit unseren Pflichten beschäftigen wir auch zu wenig in unserem Denken. Punkt B.
3 Faktoren, wodurch die Stärke der Ablenkung erkannt werden kann. Symptome. Erstens, Schwächung der Wachsamkeit des Geistes in Bezug auf seine Pflichten und auf die Auswirkungen der Sünde. Zweitens, Vernachlässigung der konkreten Pflichten, durch welche die Kraft der Sünde geschwächt werden könnte.
Weiter.
Drittens, geistliche Faulheit bezüglich der unermüdlichen und eifrigen Achtsamkeit zu allen Pflichten. Unsere wichtigste Aufgabe, wachen, nachdenken.
Also wir sehen hier diese 3 Symptome, die uns zeigen, dass, wo wir abgelenkt werden. Also die Wachsamkeit des Geistes wird geschwächt. Konkrete Pflichten werden vernachlässigt. Und geistliche Faulheit kommt vor. Und dann einfach, naja, keine Lust zum Beten, keine Lust zum für Bibellesen, keine Lust zum Gottesdienst. Und ach, es ist nicht so wichtig, es beginnt so. Es ist noch keine Sünde entstanden. Es ist keine Sünde, wenn man jetzt die Bibel nicht um 9 Uhr morgens wie gewöhnlich gelesen hat, sondern vielleicht nachmittags oder überhaupt nicht. Das ist noch keine Sünde. Nirgendwo steht in der Bibel, dass es Sünde ist. Aber das ist Schwächung der Wachsamkeit des Geistes und Vernachlässigung der konkreten Pflichten, Aufgaben und geistliche Faulheit kommt mehr raus. Deswegen werden wir in der Bibel immer aufgewacht zum Wachen, zum Nachdenken, damit unser Denken mit guten und richtigen Aufgaben beschäftigt wird. Deswegen müssen wir trachten nach dem, was droben ist, sagt die Bibel. Deswegen ist es gut, die Bibel zu lesen, um über biblische Inhalte nachzudenken und nicht über irgendwas anderes, was absolut nicht so wichtig ist wie Gott. Wir lesen weiter.
Zeigen Sie maximalen Eifer bei dieser Beschäftigung, damit Sie durch die Versuchungen nicht überrascht und verwirrt werden.
Ja, also hier ist ein Ratschlag, also dass man eifrig in dieser Beschäftigung ist, dass unser Denken auf Richtiges konzentriert ist, auf Gott und auf, in Bezug auf uns, also was Sünde und Unreinheit betrifft oder was Nachfolge Jesu betrifft. Also der erste Schritt der Sünde ist die Ablenkung. Wir werden abgelenkt von unserem Denken, abgelenkt von dem Richtigen oder Wichtigen. Der zweite Schritt lautet, ist die Verführung. Also das heißt, wenn er von seinen eigenen Begierden gereizt und gelockt wird. Also ein Mensch, jeder Mensch wird, so beginnt bei jedem Menschen, wird versucht und dann wird gereizt und gelockt. Interessant, dass hier steht, jeder Einzelne, nicht die meisten oder nicht nur die Lauen oder nur die weltlich gesinnten Christen. Jeder einzelne Mensch, bei ihm finden diese Prozesse statt. Ablenkung und dann der zweite Schritt ist Verführung. Wenn er von seinen eigenen Begierden gereizt und gelockt wird. Begierden, das sind Verlangen, Wünsche, Bestreben, ich möchte etwas sehr, sehr. Das muss nicht unbedingt sündhaft sein. Das Wort Begierde meistens meint es sündhaft, aber vom Text her gesehen, also von der Bibel, nicht immer wird das Wort Begierde für Sünde gebraucht, auch für gute Dinge. Auch gute Dinge kann man begehren und sehr stark wollen. Man wird von Begierden gereizt. Also ich will das, es gefällt mir. Durch den Betrug der Sünde lockt die Sünde unsere leidenschaftlichen Wünsche an und fängt sie wie durch einen Köder. Wir wissen, wie Fische gefangen werden. Ja, da ist ein Köder, der sieht sehr schön aus und da ist ein Haken. Und ein Fisch schwimmt rum, hat große Fisch, große Augen, großer Kopf, sehr wenig Gehirn und gut, oh, sowas Leckeres, Maul auf, pack! Und sitzt auf dem Haken. Also, aber das hat gefallen dem Fisch, dieser Wurm da oder irgendwelche Köder. Es hat dem Fisch sehr, sehr gefallen. Und ja, das ist, was ich immer wollte. Zugeschnappt. Und man sitzt fest. Also das ist wie ein Fisch, der zu seinem eigenen Verderben an einem Haken hängen bleibt. Punkt A.
Die Verführung geschieht, wenn der Mensch immer öfter über das Wunschobjekt fantasiert, und worauf er seine Vorstellungskräfte konzentriert.
Also diese Verführung geschieht, wenn der Mensch immer mehr darüber nachdenkt. Ach, das wäre doch nicht schlecht. Was wäre wenn? Das ist doch gar nicht schlecht. Ich weiß, das ist nicht so gut, aber man kann das vielleicht doch anders. Man beginnt diese Funktion des Propheten. Die beginnt aktiv zu werden als Prophet. Jetzt, jawohl, das kann man überlegen. Und das gefällt einem immer mehr und mehr. Jetzt lesen wir die weiteren längeren Abschnitte.
Wehe denen, die Frevel ersinnen und Böses vorbereiten auf ihren Lagern. Am Morgen, wenn es Licht wird, führen sie es aus, weil es in ihrer Macht steht. Micha 2, Vers 1.
Ja, ein Zitat hier aus der Bibel, praktisch, sie ersinnen auf ihren Lagern und sie denken darüber nach, sie planen. Und morgen stehen sie auf und sie tun das. Also das ist dieser Prozess, wo dieses Denken, darüber nachdenken, Verführung geschieht, durch Nachdenken. Weiter.
Äußere Dinge werden ständig den innerlichen Begierden angeboten. Fleischeslust, Augenlust. 1. Johannes 2, Vers 16. Das, was man mit den Augen sieht, wird öfters zur Ursache innerlicher Fantasien. Achan hat zuerst den babylonischen Mantel, das Gold und das Silber gesehen und erst danach hat er Lust auf sie bekommen. Er hat alles erwägt, hat dadurch das Gefühl des Genusses bekommen, hat einen Gewinn in seiner Fantasie gesehen und hat sein Herz darauf konzentriert, um das alles zu bekommen, zu erhalten und es zu beschützen. Richter 7, Vers 21.
Also Fleischeslust, Augenlust, biblische Begriffe, das ist wie die Information von außen in uns eindringt. Also wenn man erst wenn man das gesehen hat oder man kann es auch hören, Und dann entsteht der Wunsch, das Verlangen danach. Wenn man nie weiß, dass etwas existiert, dann wird man das auch nie begehren. Es ist immer so, man sieht das zuerst oder man hört von etwas, man liest etwas und dann man erfährt, aha, diese Möglichkeit, ich könnte das auch haben. Und dann beginnt dieser Prozess, wie beim Achan, er hat gesehen diese Dinge und es hat ihm gefallen. Und er hat sie genommen, obwohl er wusste, Gott hat ganz, ganz streng verboten, nichts dieses Mal von den Feinden zu nehmen. Punkt B.
Die Verführung wird durch eitle Gedanken verstärkt, begleitet von verdeckter Freude. Die Freude über den Genuss des Verbotenen ist eine schlimme Sünde, die wir hassen sollten. Die sich freuen, Böses zu tun und frohlocken über boshafte Verkehrtheit. Sprüche 2, Vers 14.
Ja, hier praktisch ist der Punkt, dass diese Verführung wird verstärkt, wenn wir heimlich uns schon darauf freuen, das zu machen. So den Genuss schon schmecken, schon den Geschmack auf der Zunge schon haben. Ah, das hat mir gut getan. Und das ist eigentlich das Schlimmste an der Sünde. Weil letztendlich geht es ja an Sünde und wir freuen uns darüber. Und oft diese Freude ist verdeckt. Wir werden das, zeigen es nicht ganz offen. Meistens sagen wir sogar, ja, ich leide darunter. Aber das schmeckt mir so gut. Es tut mir so gut. Ich habe richtig Spaß daran. Und der Vers sagt, sie sich freuen, Böses zu tun und frohlocken über ihre boshafte Verkehrtheit. Manchmal sogar hat man über Sünde Buße getan. Und dann erzählt man darüber, im Zeugnis sogar. Und man merkt manchmal, der Mensch, er vermisst das richtig. Es ging ihm so gut, dass er gesündigt hatte. So seine Heldentaten, und das haben wir das, und das war so toll. Und dann denkt man, oh, du erzählst ja hier über Sünde und freust dich darüber, dass es so toll war. So ungefähr. Da zeigt sich manchmal so unser Herz, dass wir wissen, dass es Sünde ist, aber es schmeckt uns trotzdem. Und dadurch wird die Verführung verstärkt. Punkt C.
Der Mensch ist bereit, die Sünde zu rechtfertigen oder sein Gewissen durch verschiedene Argumente zu beruhigen.
Ja, jetzt werde ich weiterlesen. Also der Mensch, dieser Prophet, die Funktion des Propheten, Argumente. Und er beruhigt sich, sagt, das ist doch nicht schlimm. Das ist doch eine Kleinigkeit, alle machen das. Oder, ja, ich weiß, aber Gottes Gnade ist groß. Sie wird es schon bedecken. Oder, weiter als dieses werde ich nicht gehen, nur bis hier, weiter nicht. Oder das ist jetzt zum allerletzten Mal. Sind uns solche Argumente bekannt? Ist es irgendwas, wo auch uns, bei uns auftaucht, so ungefähr, ja? Alle machen ja das. Deswegen ist es doch nicht schlimm. Ich bin auch nicht schlechter als die anderen oder die anderen sind nicht besser als ich. Und das zum letzten Mal. So beruhigt man sich das Gewissen. Das ist immer noch in diesem zweiten Schritt, also wo die Verführung stattfindet. Punkt D.
Wie funktioniert der Betrug der Sünde, um zu verführen bzw. um die leidenschaftlichen Wünsche zu verstärken? Die Sünde wird als etwas Willkommenes angesehen.
Ja, hier wird praktisch auf die Sünde geschaut und sie kommt einem wie eine leckere Speise für ausgehungerte Menschen vor. Stellt euch vor, Menschen, die schon wochenlang nichts gegessen haben, dann gehen sie auf der Straße und dann Schaufenster und da Metzgerei, Bäckerei und sie sehen diese guten Sachen da ausgelegt. Wie geht das? So kommt die Sünde einem vor, ich muss das haben, ich muss das bekommen, sonst ohne das ist mein Leben verliert den Wert. Und so, als man sieht das, ich kann mich richtig, das unbegrenzt kann ich das genießen, wenn ich das bekomme. Wir lesen weiter.
Die Gefahr wird versteckt, wie der Haken hinter einem Köder und heruntergespiegelt.
Ich lese weiter jetzt. Also wie der Fisch den Haken geschnappt hat hinter dem Köder, und jetzt die Gefahr wird jetzt heruntergespielt. Sagt, durch Hoffnung auf Vergeben. Das ist alles Funktion des Propheten. Ja, ich weiß, es ist falsch, aber Gott wird mir bestimmt wieder vergeben. Oder durch zukünftige Buße. Ich werde schon Buße darüber tun. Oder durch die Hartnäckigkeit der Begierde. Ja, das sitzt mir so in den Ohren oder im Sinn. Ich Tag und Nacht denke ich nur daran. Ich werde dadurch nicht los. Durch günstige Möglichkeiten und Chancen. Jetzt ist so eine gute Zeit. Wenn ein Monat später ist alles weg. Jetzt muss ich nur ein bisschen Unwahrheit sagen, kriege ich vielleicht einen Zuschuss vom Staat. Nächsten Monat ist schon diese Möglichkeit ist zu, aber jetzt mache ich etwas, was ich nicht machen sollte, und kriege ich mein Geld zum Beispiel. Oder durch großen Einsatz bei Erfüllung geistlicher Aufgaben sagt man, okay, ich mache es, aber dafür werde ich 3 Monate keine einzige Chorprobe auslassen. Ich werde richtig, und ich gehe zur Bibelstunde jeden Abend dann, 3 Monate lang. So, man macht so einen Vertrag mit sich selbst aus, um sich zu bestrafen für die Sünde, geht man zur Bibelstunde dann, ja, zum Beispiel. Also irgendwelche geistliche Aufgabe, dann werde ich besser das erfüllen, oder ich verspreche, wenn ich das tue, aber dafür, ich werde die ganze Bibel jetzt durchlesen in einem Monat oder irgendwie sowas. Und so tut man die Gefahr herunterspielen. Oder durch verzweifelten Entschluss, alles für den sündigen Genuss zu riskieren. Also man sagt, mir ist egal, egal was das kosten wird, ich mache es. Oder durch verdrehte logische Überlegungen, manchmal ganz, ganz verrückt. Zum Beispiel jemand sagt, ja, ich werde jetzt mit, eine Frau sagt zum Beispiel, ich werde jetzt mit einem Mann anfangen zu flirten, um festzustellen, ob mein Mann mich wirklich liebt. Kennen wir solche Geschichten, ja? Und dann beginnt man ja, und dann, oh, den juckt das gar nicht, dem geht das, er liebt mich gar nicht, ja, und dann die Beziehung geht weiter, und dann kracht alles, ja. Das sind ganz verdrehte logische Überlegungen, also nicht auf diese Art stellt man fest, ob der andere liebt oder nicht, und so weiter. Punkt E.
Um solche Verführungen vorzubeugen.
Also um solche Verführungen vorzubeugen, was sollte man machen? Erster Punkt.
Mehr als alles andere behüte dein Herz und deine Neigungen mit allem Fleiß. Ja, Sprüche 4, Vers 23.
Mehr als alles andere behüte dein Herz, und dann wird es hinzugefügt, und deine Neigungen, also das, wozu neigt sich dein Herz, deine Wünsche, deine Begierden, mit allem Fleiß behüte das, wache darüber. Weiter.
Konzentriere dich auf das, was droben ist.
Kolosser 3, Vers 2, suchet das, was droben ist, und das ist Christus. Ja, darauf konzentriere dich, so kann man solche Verführungen vorbeugen. Weiter.
Das soll der Hauptgegenstand deiner Bestrebungen sein. Dadurch wird es dir leichter fallen, die Glieder zu töten, die auf Erden sind. Kolosser 3, Vers 5.
Ja. Also dieser Kolosser 3 Abschnitt zeigt uns ganz deutlich, wie wir dieser Verführung widerstehen können, indem dass wir uns auf das konzentrieren, was droben ist, und das ist Christus. Und dann werden wir Kraft haben, das zu töten, was auf Erden ist. Das sind unsere Begierden, diese Neigungen. Der dritte Schritt in diesem Prozess der Sünde ist die Empfängnis der Sünde, wenn die Begierde empfangen hat. Also jeder wird gereizt und gelockt, diese Ablenkung da, und dann kommt die Verführung, und dann kommt die Empfängnis der Sünde. Die Begierde empfängt. Also das ist ein Bild aus der Anatomie des Menschen, wie eine Frau, wie sie schwanger wird. Sie empfängt. Erst wenn sie empfangen hat, dann ist sie schwanger. Dann trägt sie, dann beginnt etwas, was bisher da nicht war. Jetzt beginnt etwas Neues. Also um Sünde zu verwirklichen, geht die Begierde in ihrer Verführung zu diesem Schritt, zur Empfängnis der Sünde. Und hier entsteht die Sünde. Bis jetzt war die Sünde noch nicht vorhanden, obwohl die Verlockungen da waren, obwohl die Verführung schon in Kraft war, aber die Sünde ist noch nicht da. Aber jetzt, wo die Begierde empfängt, wie bei einer Schwangerschaft, der Mensch beginnt seine Existenz ab seiner Zeugung, Empfängnis. So auch hier. Hier ist die Sünde da. Sie ist noch nie geboren, aber sie ist schon da. Wir lesen weiter.
Die Entstehung der Sünde, die Empfängnis, besteht im Einverständnis des Willens.
Also unser Wille ist daran beteiligt, damit die Sünde entsteht. Also wir lassen es zu. Weiter.
Ohne Einverständnis des Willens ist Sünde unmöglich. Wenn der Wille eine Sünde genehmigt hat, dann gibt es in der Seele nichts, was für ihre Verwirklichung im Wege stehen könnte.
Also wenn wir von unserem Willen her, von unserem Denken her uns einverstanden erklären mit dieser Verführung, mit diesem Verlocken, sagen, ja, das will ich machen, dann in uns gibt es nichts mehr, was diesem widerstehen könnte. Wir brauchen dann Hilfe Gottes, ja, aber in uns, dann ist die letzte Bastion gefallen. Und jetzt nur die Frage der Zeit und Möglichkeit, was weiter geschieht. Wir lesen weiter.
Der Wille des Menschen ist das Prinzip, das Zentrum und die Ursache des Gehorsams bzw. des Ungehorsams. Moralische Handlungen, die in uns entstehen, sind in dem Maße heilig oder sündhaft, in welchem Maße sie
die Zustimmung.
Unseres Willens beinhalten. In jeder Handlung ist unser Wille der allerbeste und auch der allerschlimmste Faktor. Der allerbeste auf dem Weg der Gnade, der allerschlimmste auf dem Weg der Sünde.
Also in diesem Prozess, unser Wille spielt eine sehr große Rolle. Und unser Wille ist eine wunderbare Sache, wenn wir auf dem Weg der Gnade uns befinden. Und unser Wille ist die allerschlimmste Sache, wenn wir auf dem Weg der Sünde uns befinden. Aber ohne unseren Willen geschieht keine Sünde. Wir willigen ein, diese Verführung, diese Versuchung, Verführung, und wir sagen, gut, vielleicht nicht sofort, aber irgendwann, und da wird das Ei gelegt, da ist das Empfängnis, die Sünde empfangen, sie ist schon da. Sie ist noch nicht geschehen, aber sie ist schon da. Und so kommen wir zu dem vierten Schritt, zur Geburt der Sünde. Also wenn die Begierde empfangen hat, dann gebiert sie die Sünde. Die Sünde, ich lese weiter, die Sünde wird in die Tat umgesetzt. Das heißt, die sündige Handlung wird vollzogen, die Sünde wird sichtbar. Das ist, was für uns verständlich ist. Jetzt hat der Mensch gesündigt. Die Sünde ist entstanden schon früher, in dem früheren Schritt, aber jetzt wurde sie geboren, wie bei einem Menschen. Der Mensch kommt zur Welt, und egal wann der Mensch gezeugt wurde, sein Geburtsdatum zählt, wenn er zur Welt kommt. Ja? So ist es. An diesem Tag ist er zur Welt gekommen, jetzt, so gesagt, beginnt sein Leben, obwohl er schon vorher gelebt hat. Aber so ist es auch uns unter Menschen und mit der Sünde auch so. Die Sünde war zwar da, aber sie war dann noch nicht getan, aber jetzt wurde sie vollzogen, sie wurde geboren. Diese Stufe ist uns am besten bekannt, weil sie sehr praktisch immer ist, weil die Sünde nimmt praktische Formen an. Wir sagen einfach, jetzt habe ich gesündigt oder jetzt hat der Mensch gesündigt. Also so ist der Standardprozess der Sünde. So ist es normalerweise, so ist es gewöhnlich, so ist es, wenn Menschen sündigen. Jetzt aber etwas ganz anderes dazu kommt hinzu, sehr wichtig zu beachten. Es geschieht aber etwas, was Gottes Gnade in uns hin und wieder bewirkt. Mitten in diesem Prozess etwas ganz, ganz Besonderes. Nämlich Gott verhindert die Geburt der Sünde durch seine Gnade. Es gibt eine Unmenge der empfangenen Sünden in den Herzen der Menschen. Also alles, was der Mensch so, ja, ich möchte, ja, aber ich weiß, es ist nicht gut, nicht jetzt, passt nicht, und das und jenes und dieses, aber ich weiß es noch, ja, was werden die Menschen sagen und so weiter. Aber die empfangenen Sünden sind sehr viele da, normalerweise im Herzen des Menschen. Aber nicht alle werden verwirklicht durch Gottes Gnade, weil Gottes Kraft und Gottes Gnade ab und zu, vielleicht sogar oft, das bleibt ein Geheimnis für uns, Gott unterbricht diesen Prozess. Gott lässt einfach nicht zu, dass die Sünde geboren wird. Jetzt lesen wir weiter.
In vielen Fällen verhindert Gott die Geburt der Sünde. Gott verhindert die Verwirklichung sündiger Absichten.
Also wenn wir jetzt in diesem Bild bleiben von Empfängnis, Geburt und so weiter, dann passt sehr gut dazu der Begriff der Abtreibung. Hier ist die, so gesagt, die heilige Abtreibung, die Gott vollzieht. Er treibt dieses ungeborene Kind ab, die Sünde, durch seine Gnade. Und das sehen wir aus der Geschichte, wie in der Bibel sehen wir das Beispiele. Und jeder aus seinem eigenen Leben wird das auch bezeugen. Gleich werden wir darüber sehen. Also ich gehe diese Punkte durch. Punkt A. Durch konkretes Angreifen macht Gott das. Beispiele wie der Turm zu Babel. Menschen wollten etwas Böses tun. Gott eingegriffen, die sprachen verwirrt. Sie haben das nicht getan. Erblindung der Sodomiter. Die wollten Lot und seine Gäste vergewaltigen. Und Gott angegriffen, die wurden blind, sie konnten die Tür nicht finden. Also diese Sünde, sie waren in ihrem Herzen da, sie wollten das, sie konnten sie nicht verwirklichen. Der Pharao und Israel, wir wissen, wie oft der Pharao wollte das und jenes und so weiter und letztendlich wollte er auch vernichten, wie oft Gott hat eingegriffen und später sogar mit dem Meer hat sein ganzes Heer da vernichtet. Sehr gutes Beispiel, die assyrische Armee, 2. Königin, Kapitel 18 und weiter, wie Jerusalem wurde belagert und dann in einer Nacht ein Engel des Herrn kam und 475, glaube ich, 1000 Assyrer hat er getötet. Und sie haben Jerusalem nicht erobert. Sie haben da niemanden umgebracht. Sie wollten Böses antun. Gott hat eingegriffen. Also so macht Gott auch heute sehr oft. Der Mensch plant etwas, schon im Herzen einverstanden, und dann Gott greift ein, konkret, und hält an. Es gibt sehr viele Beispiele aus dem Leben, wo Menschen erzählen, vor ein paar Jahren habe ich gehört aus Kasachstan, wie eine Muslimin ehemalige hat erzählt, wie ihr Vater wollte sie töten. Sie schlief, weil sie Christin wurde, und er stand schon mit dem Messer und ausgeholt sie, und seine Hand ist steif geworden, ist gelähmt, er konnte nichts machen. Und Angst gekriegt hat, hat er sie nicht umgebracht. Gott hat eingegriffen. Er hat Böses geplant. Sünde war da, empfangen, aber nicht ausgeführt. Gott hat eingegriffen. Punkt B lesen wir.
Durch Veränderung des Willens und der Absichten.
Esau und Jakob. Kennen wir die Geschichte? Esau wollte mit Jakob jetzt Klarheit machen. 400 Mann, jetzt zeige ich ihm. Und Esau änderte seine Absicht. Also innerlich, Gott verändert auch die Denkweise der Menschen. Oder bei Laban, einen Traum, Laban wollte auch Jakob schaden. Im Traum hat Gott zu ihm geredet, pass auf, rühre ihn nicht an. Und Laban sofort hat seine Pläne aufgehört. Also er hat diesen Prozess der Sünde, Gott hat abgebrochen. Oder die Pharisäer gegen Jesus, wie oft wollten sie ihn umbringen, aber aus Angst vor Menschen haben sie das nicht getan. Also Gott gebraucht auch so verändert die Denkweise der Menschen, um Sünde nicht zuzulassen. Und jetzt ein sehr interessantes Zitat. Lesen wir weiter.
Denke darüber nach. Hast du das schon mal erlebt, nachdem du die Sünde bereits empfangen hattest, wie Gott die Kraft deiner Sünde geschwächt oder die Möglichkeit zur Verwirklichung der Sünde vereitelt oder den Gegenstand der Begierde entfernt? Oder den Lauf der Gedanken in eine andere Richtung gelenkt hatte. Du kannst fest überzeugt sein, dadurch würde dir besondere Gnade erwiesen. Wenn Gott dir so nicht helfen würde, so wärst du jetzt zum Schrecken für dich selbst. Du wärst zur Schande für die anderen und wärst für alle Sünden bestraft, die du empfangen hattest. Außerdem gibt es eine zusätzliche Schuld in einer verwirklichten Sünde, zusätzlich zu der Schuld, die eine empfangene Sünde mit sich bringt. Es ist möglich, dass die anderen um dich herum durch diese Sünde geschädigt oder in die Sünde hineingezogen und so vielleicht verloren gegangen wären. Das alles wurde durch gnädiges Eingreifen Gottes verhindert. Die Ewigkeit wird voll sein von Zeugnissen solcher außerordentlichen Gnadenerweise Gottes.
Bitte lest zu Hause nochmal dieses Zitat nach und durch und denkt darüber nach. Es sind sehr interessante Gedanken, die uns hier auch einiges Wichtiges sagen. Also normalerweise ist, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Das ist der normale Prozess. Wenn der Mensch beschließt zu sündigen, dann tut er es auch. Nur, es gibt Ausnahmen, es sei denn, Gott greift ein und vollzieht diese heilige Abtreibung. dann sündigt der Mensch nicht. Und jeder von uns erlebt das und viele Menschen erleben das auch. Und das ist nur Gottes Gnade zu verdanken. Der letzte Schritt der Sünde, das ist der Tod. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Also wenn die Sünde getan wird, dann kommt der Tod. Der Tod ist die natürliche Folge der Sünde. In Römer 6, Vers 23 lesen wir, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Hiermit sehen wir, dass die Begierde ist die Großmutter des Todes. Also hier ist der Tod und hier wird die Begierde empfangen. Also geboren Sünde, die Sünde gebiert den Tod. Also das, was wir so sehr begehren, die Begierde, eigentlich das bringt uns den Tod. Also die ist die Großmutter des Todes. Und jede einzelne Sünde bewirkt den Tod. Wir wissen das aus der Bibel, da was die Sünde bewirkt. Sie bewirkt den geistig-physischen Tod, den geistlichen Tod und den ewigen Tod. Es ist sehr interessant zu sehen, dass es ist ein Unterschied zwischen Christen oder Gläubigen und Nichtgläubigen, was diesem Prinzip betrifft. Schauen wir uns das an. Jetzt vergleichen wir Ungläubige und Gläubige in dieser Frage, was Sünde bewirkt. Also bei den Ungläubigen, der physische Tod trifft ein, das wissen wir. Der geistliche Tod, er trifft ein bei Ungläubigen und auch der geistliche Tod trifft ein. Das ist klar, dass sie gehen auf ewig verloren, ewige Trennung von Gott. Bei Gläubigen, der physische Tod trifft ein, ja, wir müssen alle sterben. Der geistliche Tod trifft nicht ein. Verstehen wir? Das ist sehr wichtig, das ist eine sehr wichtige dogmatische biblische Wahrheit, die müssen wir berücksichtigen. Wenn man das nicht berücksichtigt, kommt man immer durcheinander mit der Sünde. Wenn ein Christ sündigt, dann er stirbt nicht geistlich. Er lebt, das ist ein Problem. Gott arbeitet mit ihm, ja, aber und dann tut er Buße, dann wird er lebendig, dann sündigt wieder, dann stirbt er wieder, tut er Buße, dann wird er wieder lebendig, dann sündigt er, wenn er wieder sündigt, dann stirbt er wieder. Nein, so ist das nicht. Der geistliche Tod ist gemeint, ja, diese Trennung von Gott und durch Christus, wir sind mit Gott versöhnt. Und wenn wir weiter, ein Christ sündigt weiter, er stirbt nicht geistlich, weil den Tod hat Christus getragen. Wir werden die Bibelstellen noch sehen. Und der ewige Tod trifft auch nicht ein, wenn ein Christ sündigt. Das sind biblische Grundlagen dafür. Bei Ungläubigen, ja, trifft ein, bei Gläubigen, diese zwei Arten von Tode durch die Sünde, sie treffen nicht ein, weil Christus das alles auf sich genommen hat. Das ist keine jetzt Ruhekissen für uns, zu sagen, ha, dann kann ich ja sündigen. Wenn ein Christ so denkt, sagt Paulus ganz deutlich im Römerbrief, auf keinen Fall, dann hast du nichts kapiert, dann hast du nichts verstanden, wenn du so denkst. Wir müssen die biblischen Aussagen eben annehmen, wie sie sind. Lass uns weiterlesen bei den Gläubigen von dort.
Bei den Gläubigen wird die Wirkung der Sünde durch die Gnade Gottes unterbrochen.
Ja, das ist die Gnade Gottes, dass die Wirkung, diese Wirkung der Sünde, sie wird bei den Gläubigen unterbrochen. Wir sehen hier bei der vierten Stufe in den meisten Fällen, also hier wird die Wirkung der Sünden bei den Gläubigen unterbrochen. Also manchmal Gott, auch bei den Ungläubigen, Gott unterbricht auch die Geburt der Sünde, manchmal. Und bei den Gläubigen auch. Und bei der fünften Stufe wird sie immer und vollständig unterbrochen. Der geistliche Tod, der ewige Tod, der tritt nicht ein, weil Christus für uns eintritt. Und jetzt einige Bibelstellen bitte vorlesen.
Jesaja 53, Vers 5. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten.
Ja, das ist die Strafe, das ist dieser ewige Tod, das ist die Strafe. Und die lag auf Christus. Deswegen müssen wir nicht ewig sterben. Weiter.
Römer 4, Vers 25. Der um unserer Übertretungen willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt worden ist.
Also um unsere Übertretungen willen wurde Christus hingegeben. Also, und wir müssen nicht vor Gott dafür die Rechtfertigung jetzt tragen. Weiter.
1. Korinther 15, Vers 3. Dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften.
Weiter.
Galater 3, Vers 13. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes.
und weiter.
Zweiter Korinther 5, Vers 21. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden.
Ja, es gibt natürlich noch viele andere Bibelstellen, die dasselbe sagen, dass das, was wir verdient haben für die Sünde, das hat Christus getragen. Sonst wäre kein Heil möglich. Das ist eine wichtige Wahrheit. Und diese Wahrheit bringen Christen oft durcheinander und kommen nicht zurecht. Dann entweder werden sie selbstgerecht oder leichtsinnig oder was weiß ich. Und sie verstehen nicht diese Sicht, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist und wir dürfen nicht sündigen. Warum dürfen wir nicht sündigen? Viele denken, ja, damit ich nicht verloren gehe. Sehr schlecht gedacht. Das ist eine sehr schlechte Denkweise. Weil verloren gehst du ja nicht dadurch, dass du nicht sündigst. Oder verloren gehst du nicht dadurch, dass du sündigst. Und du wirst gerettet nicht dadurch, weil du nicht sündigst. Gerettet wirst du nur durch die Gnade Gottes. Und verloren gehst du nur, wenn du Jesus ablehnst. Sondern wir sollen nicht sündigen, wir dürfen nicht sündigen, damit wir Gott ehren, damit wir Gott anbeten, damit wir verändert werden, damit wir dem Bild Jesu ähnlicher werden. Das ist die biblische Richtung und nicht einfach nur immer an sich denken, ja, ich will nicht verloren gehen, deswegen werde ich nicht sündigen. Das schaffst du niemals, du wirst sündigen. Wenn du nicht dieses wirst nicht sündigen, wirst du was anderes machen, hundertprozentig. Aber für die Sünde, den Fluch hat Jesus getragen, Jesus genommen. Und das alles durch Gnade. Also diese zwei Dinge, die bei Christen, das manchmal trifft nicht ein, also manchmal also wird die Sünde angehalten. Und sie kommt nicht, obwohl sie da war, aber es kommt nicht raus. Und wenn sie kommt, dieses wird immer aufgehalten. Das durch Gottes große Gnade, niemals durch unseren Verdienst. Sonst könnte niemand, kein einziger Mensch könnte gerettet werden. Wir lesen jetzt die Zusammenfassung.
Es ist gut, wenn wir wissen, was Sünde ist. Es ist auch gut, wenn wir erklären können, warum wir gesündigt haben. Aber es ist viel besser und viel nützlicher, wenn wir verstehen, wie Sünde funktioniert und wie wir sündigen. Wie funktioniert die Sünde? Wie ein Bündnis mit dem Götzen, der Prozess der Sünde, Ablenkung, Verführung, die Empfängnis der Sünde, die Geburt der Sünde, der Tod.
Ja, also wir fassen jetzt das Ganze zusammen langsam. Wann ist es am effektivsten, gegen die Sünde zu kämpfen, laut dieser Anatomie? Was meint ihr? Bei welcher Stufe wäre es am besten, gegen die Sünde zu kämpfen? Was meint ihr? Bitte? Lauter. Bei der dritten, ja? Andere Meinungen, ja? Bei der ersten, natürlich. Das wäre doch am besten, hier, also gegen die Sünde zu kämpfen. Dann ist praktisch, ja, alles andere ist so gesagt, kommt nicht zustande, wenn man hier so gesagt den Riegel vorschiebt. Man sagt, eine Schlange, wenn sie im Ei sich noch befindet, ist viel leichter zu töten, als wenn sie schon geschlüpft ist. Nur das Ei zerdrücken und die Schlange, gibt es keine Schlange mehr. Aber wenn sie geschlüpft ist, dann wird sie gefährlich und dann ist es auch sehr schwierig. Da muss man sie fangen zuerst, da kann sie ja nicht beißen und so weiter. Aber solange sie im Ei ist, zu drücken, das ist viel einfacher. Also am effektivsten, am besten ist es, wenn wir bei der Ablenkung dort schon wachen darüber und gegen die Sünde einsetzen. Wir müssen gegen die Sünde auf allen Stufen kämpfen, natürlich, auch wenn die vierte Stufe erreicht wird. Auch da müssen wir kämpfen. Und zwar durch Buße. Was tut man, wie kämpft man gegen Sünde, wenn man schon die Sünde getan hat? Man tut Buße und durch das Blut Jesu Christi wird die Sünde getilgt. Das wissen wir. Aber viel besser ist es, wenn die Sünde bei den ersten zwei Stufen überwunden wird. Das ist viel, viel besser. Und dann ist praktisch die Empfängnis der Sünde nicht da und wird auch nichts geboren. Und der weitere Verlauf der Sünde ist dann abgebrochen, unterbrochen. Eine Sünde bei der dritten Stufe, also diese Empfängnis, Dort die Sünde zu überwinden, ist immer noch wesentlich besser als erst nach der vierten Stufe. Ist ja klar, ja? Also hier die Sünde, wenn man schon eigentlich will, und dann überlegt man, nein, Herr, vergib mir, nein, das werde ich nicht. Dann hat man die Sünde überwunden. Sie ist noch nicht geworden, nicht geboren. Das ist viel, viel besser als die Sünde tun und danach Buße tun. Es ist viel besser, die Sünde überwinden, bevor sie geboren wird. Es ist immer noch im Ei drin. Also am besten ist, die Sünde bei den ersten zwei Stufen zu überwinden. Das ist am besten. Wenn man weiß, wie Sünde funktioniert, dann wird man auch besser wissen, wie man sie überwinden kann. Deswegen achte über dich selbst in diesem Prozess. Wo befindest du dich hier? Auf welcher Stufe? Und dann, wenn du dich entlarvst, oho, ich bin hier bei der zweiten, jetzt bin ich schon bei der dritten Stufe. Das, hier sollten die Alarmglocken läuten schon am lautesten. Und hier sollte man schon Buße tun, hier. Und dann geschieht dieses nicht. Aber natürlich, leider, wir merken erst, wenn die Sünde geboren wird, dann merken, oh Mensch, ist was passiert, oh nein. Auch da ist nicht zu spät. Wir müssen Buße tun. Das Blut Jesu Christi reinigt uns von allen Sünden. Aber wie gesagt, am effektivsten, am besten ist es, wenn es hier auf den ersten zwei Stufen geschieht. Dadurch bereiten wir Gott am meisten die Ehre. Wir haben also den Bündnischarakter der Sünde uns angeschaut, fassen wir noch kurz zusammen. Und jeder Mensch steht in einem Bund, entweder mit Gott oder mit einem Götzen, mit der Sünde. Und der Mensch geht der Sünde gegenüber in Verpflichtung ein, als König, als Priester und Prophet. Also das ist eine verpflichtende Beziehung. Und deswegen kann Sünde so hartnäckig sein. Deswegen fällt es so schwer, oft die Sünde zu lassen. Und wir haben auch die Anatomie der Sünde angeschaut. Jede Sünde hat einen Prozess, einen Entstehungsweg. Je früher gegen die Sünde vorgegangen wird, desto mehr Aussicht auf Erfolg. Also das haben wir auch gesehen. Es ist wichtig zu wissen und zu beachten, wie die Sünde funktioniert. Dadurch hat man mehr Möglichkeiten, der Sünde zu widerstehen und mehr Chancen, die Sünde zu überwinden. Noch ein Detail. Wir merken, in dieser Anatomie der Sünde wird der Satan nicht erwähnt. Es ist uns aufgefallen. Mit keinem einzigen Wort. Und wie oft beschuldigen wir den Satan, wenn wir sündigen? Ja, der böse Feind hat mich verführt. Immer der böse. Ich will überhaupt nicht den Satan in Schutz nehmen, ja? Aber das ist falsch von unserer Seite. Auch hier versuchen wir, jemanden zu beschuldigen, nur nicht mich. Ja, der Feind hat mich verführt. Irgendwo mag es auch sein. Aber interessanterweise, in diesem Jakobustext keine Spur vom Teufel. Ja, er will uns verführen, aber der Teufel kann uns nur von außen verführen. Er ist nicht in unserem Herzen. Das, was in unserem Herzen geschieht, das entscheiden wir. Und das, entweder wir entwickeln uns Richtung Sünde oder wir entwickeln uns Richtung Verherrlichung Gottes. Ich hoffe, dass diese Themen uns heute verständlich wurden und dass wir darüber weiter auch mehr nachdenken, prüfen und das auch in unserem Alltag auch anwenden. Ja, bitteschön.
Als du sagst jetzt, Satan wurde überhaupt nicht erwähnt, habe ich gedacht, bei ersten Moment, wo wir gesprochen haben über Mose und seinen Bruder Aaron, dass er einfach Kalb so, wie gesagt, gefertigt hat. Als ich die Bibel gelesen habe, ich habe gedacht, bestimmt Satan hat ihm geholfen. So einfach geht das nicht. Muss man wirklich schleifen und zuerst vorbereiten, dass zum Beispiel solche Kalb rauskommt. Aber ja, interessant, dass Mose hat ihm geglaubt. Oder, wie gesagt, so einfach war das.
Also es ist wichtig, dass wir lernen, die Verantwortung für unsere Sünden auf selber zu übernehmen, auch nicht auf den Satan abschieben. Nicht immer wird das stimmen. Es wird natürlich auch stimmen, hin und wieder, aber nicht immer. Und es ist ganz auffallend, wie hier, wo der Prozess der Sünde beschrieben wird, der Satan überhaupt gar nicht erwähnt wird. Und er ist eine große Gefahr, ja. Aber hier wird er nicht erwähnt, weil es geht darum, was im Herzen geschieht. Da kann auch der Satan nichts dafür. Bitte schön. Ah, ja, von Aachen da, ja. Dankeschön. Also von Aachen, wo die Geschichte, ja. Ja, das ist Richter. Oh, tut mir leid für den Fehler. Es muss Josua sein, ja. Dankeschön, dass wachsame Augen auch hier sind, ja. Ja, richtig. Mhm. Gibt es noch Fragen zu diesem Thema heute? Gut, wenn keine Fragen sind, dann wollen wir auch jetzt abschließen. Ich weiß nicht, sind in euren Blättern diese Römerstelle, Galaterbriefstelle, ist drin? Ja? Okay. Jakob, liest du das noch vor und dann werden wir mit Gebet abschließen. Hier wird in diesen Stellen wird nochmal die Problematik der Sünde noch mehr gezeigt. Die Bibel zeigt viel mehr als das, was wir heute nur gesprochen haben über Sünde. Und deswegen ist es so faszinierend zu sehen, was die Bibel alles erklärt. Und hier diese zwei längeren Abschnitte, sie zeigen uns auch ganz, ganz wichtige Dinge. Und das wird einiges wird sich dasselbe sein oder auch gewisse Vertiefung. Bitte schön.
Römer 7, 21 bis 25. Ich stelle also folgende Gesetzesmäßigkeit bei mir fest. So sehr ich das Richtige tun will, was bei mir zustande kommt, ist das Böse. Zwar stimme ich meiner innersten Überzeugung nach dem Gesetz Gottes mit Freude zu, doch in meinem Handeln sehe ich ein anderes Gesetz am Werk. Es steht im Kampf mit dem Gesetz, dem ich innerlich zustimme, und macht mich zu seinem Gefangenen. Darum stehe ich nun unter dem Gesetz der Sünde, und mein Handeln wird von diesem Gesetz bestimmt. Ich unglückseliger Mensch, mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen. Wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Doch, und dafür danke ich Gott, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Galater 5, 13 und 16. Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen, doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Was will ich damit sagen? Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben.
Ja. Liebe Geschwister, ich wünsche uns allen, diese biblischen Wahrheiten über Sünde mehr und mehr zu beherzigen und sie mehr und mehr auch anzuwenden. Mehr als alles andere behüte dein Herz, also merke, wie diese Prozesse in dir stattfinden und reagiere darauf. Das wäre die richtige Anwendung von diesen Wahrheiten. Wir können zwar unsere alte Natur nicht ändern, wie auch jetzt wir eben gelesen haben, diesen Stellen, die kann man nicht ändern, die bleibt so, deswegen muss sie in den Tod. Aber wir können unserer alten Natur erfolgreicher widerstehen. Wir müssen nicht jedes Mal fallen. Nein, es ist kein Muss. Man kann widerstehen. Man kann die Schlange im Ei zerdrücken. Man kann die Sünde unterbrechen. Man kann sogar die getane Sünde Buße tun dafür und daraus lernen, sagen, nächstes Mal wirklich, ich werde mit Gottes Hilfe auf die Zeichen vorher achten, auf diese, wenn die Glocken beginnen zu läuten, wo Gott sie berührt und auf etwas uns aufmerksam macht, was in unserem Herzen sich tut, dass man darauf reagiert und nicht erst, wenn alles in Brüche geht. Ich wünsche uns allen Gottes Segen in diesem Kampf, in diesem Prozess, in diesem Weg. Warum können wir über die Sünde sprechen und dabei nicht zerstört werden oder nicht zugrunde gehen? Weil Gottes Gnade da ist. Wir sprechen über die Krankheit als geheilte Menschen, verstehen wir? Als gerettete Menschen. Wir wollen mit der Sünde kämpfen, nicht um gerettet zu werden. Nein, wir sind gerettet und wir reden jetzt über die Sünde als gerettete Menschen. Es ist sehr wichtig, über sie zu reden, sonst sie verdirbt uns sehr, sehr viel im Leben und Gott wird viel weniger geehrt in unserem Leben, wenn wir sündigen. Und das wollen wir nicht. Und deswegen reden wir über die Sünde, deswegen wollen wir lernen, wie die Sünde ist ja da, sie wirkt, wie sie funktioniert. Und Gott gebe uns Gnade, dass wir in diesem Lernen nie aufhören, sondern immer weitergehen. Lass uns jetzt mit Gebet abschließen. Rainer Driesner, darf ich dich nach vorne bitten, hier zu kommen und mit uns zusammen dann beten, und nach dem Gebet dann gehen wir auseinander. Lass uns dazu aufstehen.
Herr, wir danken dir, dass du uns Wege zeigst, wie wir die Sünde meiden und lassen können. Und du kennst uns von Herzensgrund und du kennst auch unsere Gedanken, die sind vor dir nicht verborgen. Herr, hilfe mir und uns allen, auch am Anfang gegen die Sünde zu kämpfen, sie zu lassen, sie zu überwinden. Danke, dass deine Gnade so groß ist und dass du auch für meine Sünden ans Kreuz gegangen bist und sie versöhnt hast durch deine Hingabe. Danke dir auch für diese Möglichkeiten, immer wieder sich ausrichten auf dich, der unser Herr und Retter bist, und von dir lernen. Herr, schenke Gnade, dass auch dieses Wort, welches wir heute gehört und gelesen haben, dass es zu Herzen geht und wir als Kinder Gottes würdig dem Evangelium wandeln. Wir preisen und erheben deinen Namen. Amen.
Amen.